Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Es gibt Verschiebungen, aber das große Erdbeben ist ausgeblieben. So kann man die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg zusammenfassen. Seit der Wende ist die SPD in Brandenburg an der Macht. In Sachsen ist es die CDU. Beide Parteien bleiben stärkste Kraft in den Ländern. Sie müssen aber herbe Verluste einstecken. Dazu die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer aus Sachsen und Dietmar Woidke aus Brandenburg.
Ich freue mich sehr. Dieser Landtag besteht aus einer großen Mehrheit positiver Kräfte, die nach vorn gehen wollen, die etwas Positives für dieses Land wollen und mit denen man bestimmt eine gute Regierung für dieses Land zusammenbekommt.
Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben. Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD.
Die AfD ist nämlich die große Gewinnerin des Abends. Sie wird zweitstärkste Kraft in beiden Parlamenten. Was bedeuten diese Wahlen für die Länder, aber auch für die Bundespolitik? Das wollen wir hier ausführlich analysieren in dieser Stunde mit unseren Korrespondenten vor Ort und mit Thorsten Faas, dem Politikwissenschaftler vom Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Schauen wir erstmal auf die neuesten Ergebnisse. Dirk Oliver Heckmann bei Infratest DIMAP. Lassen Sie uns anfangen mit Brandenburg. Wie sind denn da die finalen Ergebnisse?
Ja, in Brandenburg ist ausgezählt worden. Es liegt eine Hochrechnung von Infratest DIMAP natürlich vor. Demnach kommt die SPD auf ihr schlechtestes Ergebnis in Brandenburg mit 26,2%, minus 6 Prozentpunkte. Ebenfalls die CDU erzielt ihr schlechtestes Ergebnis in Brandenburg mit 15,6, minus 7 Prozentpunkte. Die Linke, die verliert 8 Punkte und landet bei 10,7. Die AfD erzielt einen Rekordwert mit 23,5, plus 11. Und die Grünen, die sind erstmals zweistellig in einem ostdeutschen Bundesland mit 10,8%, plus 5 Punkten. Die Freien Wähler in Brandenburg, die werden im Landtag gesehen mit genau 5 Prozent. Die FDP wiederum, die Liberalen, verpassen den Wiedereinzug und das ergibt folgende Möglichkeiten im Landtag, der 88 Sitze umfasst. Die Mehrheit läge bei 45 Mandaten. Eine rot-rot-grüne Koalition aus SPD, Linken und Grünen käme genau auf diese 45 Sitze. Eine komfortablere Mehrheit hätte SPD, Grüne und CDU, eine Kenia-Koalition also oder eine Zusammenarbeit zwischen SPD, Linken und CDU, allerdings politisch weniger wahrscheinlich. Blicken wir auf den Freistaat Sachsen. Hier wird weiter ausgezählt. Die letzte Hochrechnung von Infratest DIMAP kommt von 22.51 Uhr. Die CDU bleibt stärkste Kraft mit 32,3%, minus 7 Prozentpunkte. Die Linke verliert auch hier und zwar 9 Prozentpunkte und kommt auf 10,3. Die SPD erzielt das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Deutschland überhaupt mit 7,7%. Und die AfD wiederum auf der anderen Seite ihr bestes Ergebnis in Deutschland überhaupt mit 27,8 plus 18. Die Grünen 8,4% plus 3 und auch in Sachsen scheitert die FDP an der 5%-Hürde. Eine Mehrheit im Sächsischen Landtag sieht Infratest DIMAP bei 59 Sitzen. Das heißt, es gibt natürlich keine Mehrheit für eine Fortsetzung der Koalition CDU-SPD, auch keine Mehrheit für CDU und Grüne, aber eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen, die kämen auf 67 Sitze und damit auf eine Mehrheit. Noch ein Wort zum Ergebnis der AfD. Hier greift die Entscheidung des Landeswahlausschusses, die Wahlliste der AfD wegen Unregelmäßigkeiten bei der Zusammenstellung zu kürzen.
Lassen Sie uns noch auf die Wählerwanderungen schauen. Was lässt sich denn da ablesen in Brandenburg und in Sachsen?
Ja, da ist vielleicht am ehesten die AfD natürlich interessant. Woher kommen die Wähler? Der größte Block in der Tat, das sind reaktivierte Nichtwähler. Über 200.000 Nichtwähler kann die AfD wieder dazu motivieren, an die Urnen zu treten. Aber die AfD profitiert auch von ehemaligen CDU-Wählern. 84.000 sind es und von der Linken kommen immerhin fast 30.000 Wähler. Tja, wie ist dieser Erfolg der AfD zu erklären? Natürlich, sie profitiert vom schlechten Image der Großen Koalition in Berlin, kann sich auch weiter als Sammelbecken für den Protest vermitteln und sie profitiert von der aktuellen Themenagenda. Fast 60% der Befragten haben nämlich ausgesagt, die AfD, die spreche aus, was in anderen Parteien nicht gesagt werden dürfe. Und rund die Hälfte sagt, ich finde es gut, dass die AfD den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen will als andere Parteien, also rund die Hälfte der Befragten. Und 45% sagen, die AfD habe ein gutes Gespür für die Probleme der Menschen. Das sind also weit größere Zahlen als diejenigen, die der AfD jetzt ihre Stimme gegeben haben. Bemerkenswert vielleicht noch zum Schluss die teils deutlich auch wachsenden Kompetenzzuschreibungen. Ein Viertel der Sachsen sagen, die AfD ist die kompetenteste Kraft in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Es liegt damit knapp vor der CDU. Viele sagen auch, sie bekämpfe am ehesten die Kriminalität und Verbrechen. Aber auch 12% der Sachsen, das finde ich interessant, sagen, die AfD sorge für soziale Gerechtigkeit vor allem. Und ein Viertel, fast ein Viertel der Befragten sind der Meinung, sie vertrete am ehesten die Interessen der Ostdeutschen. Das heißt, die AfD hat da ein bisschen auch das Erbe der Linken übernommen.
Vielen Dank für diese Analyse, Dirk Oliver Heckmann von Infratest DIMAP. Wir schauen jetzt nach Dresden. Bastian Brandauer hat da den Abend für uns beobachtet. Die CDU ist ja noch vor der AfD gelandet. Was würden Sie denn sagen, ist das Erfolgsgeheimnis von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten?
Naja, er hat zumindest hier Wahlkampf gemacht. Das war vor 5 Jahren bei Stanislav Tillich noch anders. Er ist ja seit 18, 20 Monaten erst als Ministerpräsident mit seinem Kabinett unentwegt im Land unterwegs, spricht mit den Menschen, wo sich viele gefragt haben, was bringt das letztendlich, weil die Sachen, die er angeschoben hat, wie mehr Lehrer einzustellen, mehr Polizisten auszubilden, das lässt alles auf sich warten, weil das eben so lange Vorlaufzeiten hat, genau wie irgendwelche Verkehrsprojekte. Aber es hat zumindest jetzt offensichtlich hinten raus gewirkt. Diese 5% sind es ja etwa Vorsprung, die waren lange überhaupt nicht fix in den Umfragen. Und das, wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel viele Menschen, die offensichtlich zwischendurch auch zu den Grünen tendiert haben, jetzt doch die CDU gewählt haben, doch vielleicht aus alter Verbundenheit. Also diese Mischung scheint es jetzt hier zu machen, dass, obwohl die CDU ja -7% hier hat, dann doch irgendwie der Gewinner des Abends ist.
Martin Dulich, der Spitzenkandidat der SPD, über den sagen in Nachwahlbefragungen jetzt 58%, sie seien eigentlich zufrieden mit seiner Arbeit mit dem Vize-Regierungschef. Und trotzdem ist die SPD der große Verlierer des Abends. Warum?
Ja, das ist letztendlich, wahrscheinlich kommen da mehrere Sachen zusammen. Es ist auf jeden Fall auch die Berliner Koalition. Es sind auch einige Punkte, wo sich die SPD eben nicht durchsetzen konnte. Hier in der Koalition mit der CDU, Stichwort Kohleausstieg, Stichwort Verkehr. Da hat Martin Dulich einfach zu spät reagiert in einigen Punkten. Und das wurde ihm angekreidet. Ich hatte von mehreren Gesprächen schon gehört von Leuten, die jetzt trotzdem die SPD wählen wollen, auch wenn sie gar nicht von ihr überzeugt bin. Aber offensichtlich waren es doch sehr wenige. Man attestiert Martin Dulich und auch den beiden anderen Ministerinnen, Eva-Maria Stange in der Kultur und Petra Köpping, die auch bundesweit bekannt ist, die Integrationsministerin, attestiert ihnen durchaus gute Arbeit, aber das wird eben überhaupt nicht belohnt in Stimmen und daher dann offensichtlich dieses schlechte Ergebnis.
Die AfD ist die große Gewinnerin, hat sich fast verdreifacht, aber hat eben keine Machtoption. Was bedeutet das denn jetzt für Sachsen?
Das bleibt erstmal abzuwarten. Also sie hat sich ja verdreifacht im Vergleich zu vor 5 Jahren, aber gar nicht so viel stärker im Vergleich zu den Bundestagswahlen und den Europawahlen, wo sie jeweils stärkste Kraft war. Muss man nochmal genau schauen, was das letztendlich in absoluten Stimmen war. Aber vorhin war es diese Zahl, 260.000 von den Nichtwählern, die zur AfD gegangen sind. Ja, und das bedeutet erstmal, dass wir eine deutlich stärkere AfD hier im Landtag haben, die eben auch Ausschussvorsitze für sich reklamieren wird, die mit einer ganz anderen Manpower hier vorgehen wird, als jetzt ist sie ja noch dezimiert durch den Austritt von Frauke Petri und einigen ihrer Gefährten aus dieser AfD vor 2 Jahren. Und ja, die AfD hat sich vor allem in den Landkreisen etabliert, ist da teilweise mit 40% vorne, hat auch eine Reihe von Direktmandaten eben gewonnen und ist vor allem in den Landkreisen stark, wo niemand mehr hinterfragt, dass diese Partei eben auch in Sachsen in weiten Teilen eben rechtsradikal durchaus gelten kann und ja, zwischen zum Beispiel Jörg Urban und Björn Höcke und Andreas Kalbitz passt kein Blatt Papier. Da gab es viele gemeinsame Auftritte. Also die AfD gibt sich hier bürgerlich, aber grenzt sich eben nicht ab vom Flügel, dem auch viele ihrer Mitglieder hier anhängen.
Bündnis 90, die Grünen, die sind nicht so stark geworden, wie man das zeitweise mal angenommen hat in Zeiten des Höhenflugs. Sie können sich jetzt aber trotzdem Hoffnung auf die Regierungsbeteiligung machen, oder?
Das auf jeden Fall. Sie werden sozusagen ja die Erweiterung sein von Schwarz-Rot, wenn man das so sehen würde. Die Grünen haben aber gesagt, Katja Mayer, die Spitzenkandidatin, hat gesagt, ein weiter so wird es mit uns nicht geben. Es muss einen wirklichen Wechsel geben. Da geht es um Inhalte wie mehr Umweltschutz, der hier, sagen wir es mal vorsichtig, eine untergeordnete Rolle gespielt hat in den letzten 30 Jahren. Aber eben auch um einen Kulturwechsel im Kampf gegen rechts. Denn das ist auch eine Lehre daraus, die hier zu ziehen sein wird. Wie geht man jetzt mit dieser starken AfD um? Und die Grünen sind vor allem in den Städten stark, in den Großstädten. Sie haben zwei Direktmandate geholt in Leipzig und eines hier in Dresden. Also da ist eine ganz neue Stärke. Da ist doch auch dieses Selbstbewusstsein, auch wenn es jetzt einige Punkte weniger sind, als es zwischenzeitlich in den Umfragen waren und zum Beispiel auch bei den Kommunalwahlen hier im Mai.
Vielen Dank, Bastian Brandau. Und damit schauen wir jetzt nach Brandenburg. Dort ist Axel Flemming für uns. Herr Flemming, lange sah es ja nach einer eher verheerenden Niederlage aus für die regierende SPD. Am Ende kann sich die Partei von Ministerpräsident Woidke dann doch behaupten als stärkste Kraft mit Verlusten. Wie ist ihm das am Ende gelungen?
Dietmar Woidke hat gekämpft wie ein Berserker. Er war also wirklich an fast jeder Milchkanne und er hat sich eingesetzt. Er ist nicht ein ganz starker Rhetoriker, aber er ist durchaus jemand, der sich unters Volk mischt und der kämpfen kann, der Leute direkt ansprechen kann. Und er hat sozusagen alles auf eine Karte gesetzt, auf einen Zweikampf, auf einen Parteienzweikampf, nämlich der Kampf um die Führung im Land. Wer wird es, die Sozialdemokraten oder die AfD? Die in Umfragen zwischendurch schon mal als stärkste Partei gehandelt worden ist. Aber so ist es dann nicht gekommen. Ungebrochen seit 1990 ist die SPD in Brandenburg die Partei Nummer 1.
Warum hat sich die AfD auf fast 23% verdoppelt? Was würden Sie sagen, steckt dahinter?
Also es steckt jedenfalls nicht eine große Zuneigung zur Demokratie dahinter. Denn Andreas Kalbitz, der Spitzenkandidat hier, der Fraktionsvorsitzende, der ist ein Flügelmann. Einige sagen sogar, er ist der Strippenzieher hinter dem stärker öffentlich charismatischen Björn Höcke. Und er hat Verbindungen in den Rechtsextremismus hinein. Das scheint alles überhaupt nicht gestört zu haben. Und Kalbitz konnte sich heute Abend freuen.
20 plus X war ausgegeben. Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir als Sahnehäubchen auch stärkste Kraft werden. Aber eins zeigt dieses Ergebnis, diese Prognose und dann das Ergebnis sicher ganz deutlich. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die AfD wird Oppositionsführung übernehmen. Sie wird entgegnen können auf Ideen der Regierung. Sie hat sich fast verdoppeln können gegenüber dem letzten Mal und ist jetzt mit 23,5% wirklich ein Faktor. Fast jeder Vierte in Brandenburg sozusagen hat sein Kreuz bei der AfD gemacht.
Die Linke regiert mit in Brandenburg. Warum ist die so abgestraft worden?
Ja, das ist ja nicht das erste Mal. Ich meine, wenn man sich mal die Historie anguckt, die sind gestartet 2004 mit 28%, 27% etwa. Dann haben sie die Regierung sich daran beteiligt, sind abgestürzt regelrecht, haben ein Drittel ihrer Wählerschaft verloren auf 18,6 und jetzt nochmal massiv runter auf 10,7%. Man könnte knapp sagen, dieser Partei bekommt das Mitregieren nicht gut, denn sie ist in der Opposition besser. Da war sie glaubwürdig als Protestpartei. Diese ganze Projektion der Proteststimmen, das kann sie natürlich nicht mehr vereinbaren mit einer Funktion in der Regierung, weil die Leute dann einfach immer sagen, ja, was macht ihr eigentlich? Ihr stellt Minister und Ministerin.
Es gibt ja verschiedene Optionen jetzt auf Koalitionen. Welche halten Sie denn für wahrscheinlicher?
Also fangen wir mal mit einer an, die ist unwahrscheinlich, das ist nämlich Rot, Schwarz, Rot, weil da müsste CDU und die Linken zusammen am Kabinettstisch sitzen, das wird wohl nicht passieren. Ausschlussverfahren, Rot-Rot schafft es alleine nicht, könnte die Grünen dazu nehmen, das sind 45 Stimmen, das ist eine ganz knappe Mehrheit, knapper geht's gar nicht und die Linke ist eben auch nicht mehr so regierungsaffin, sondern merkt, das tut uns nicht gut, bleibt also als letzte Möglichkeit Rot-Schwarz-Grün. Da gibt es Schnittmengen, das könnte man machen, da gibt es aber auch Punkte, die könnten nicht so gut laufen, das ist Umstieg auf eine ökologische Landwirtschaft, Wahlkampf, da könnte die SPD bremsen. Und noch viel stärker, und das ist dann letztlich der Knackpunkt in möglichen Koalitionsverhandlungen, wie machen wir weiter mit dem Kohleabbau in der Lausitz? Da soll ja bundesweit eben 2038 aus der Braunkohleverbrennung ausgestiegen werden. Das ist den Grünen viel zu spät. Die wollen ein Datum viel früher. Sie haben jetzt so eine Art grüne Linie gezogen und gesagt, keine neuen Tagebaue.
Vielen Dank, Axel Flemming, für diese Analyse dieser Ergebnisse aus Sachsen und aus Brandenburg. Die wollen wir jetzt genauer anschauen mit Thorsten Faas. Er ist Politikwissenschaftler am Otto-Suhr-Institut an der FU Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Eine Woche vor den Wahlen ging es für die regierenden Ministerpräsidenten in Brandenburg und in Sachsen ein bisschen bergauf. Dieser Trend hat sich jetzt bestätigt bei der Wahl. Kann man sagen, am Ende überzeugt doch das Altbewährte. Schließlich regieren ja beide seit der Wende.
Ja, man kann sagen, die Ministerpräsidenten sind so die letzten fixen Orientierungspunkte bei all der Unübersichtlichkeit, die wir sonst gerade rund um Landtagswahlen sehen. Die Menschen können eigentlich kaum absehen, wir haben es gerade auch nochmal gehört, welche Koalitionen sich nach einer solchen Wahl bilden. Und dann mag der eine oder andere schon denken, naja, mit diesem Ministerpräsidenten sind wir eigentlich ganz gut gefahren, den würden wir eigentlich gerne im Amt halten. Dann wählen wir eben konsequenterweise auch seine Partei. Ist übrigens kein neues Muster, haben wir auch bei früheren Landtagswahlen schon gesehen. 2016 Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg am gleichen Tag. Auch ähnliche Ergebnisse, dass wir am Ende nochmal diesen Sog, diesen Trend hin zu den Parteien, die den MP stellen, gesehen haben.
Wie würden Sie denn den Kurs von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor allen Dingen mit Blick jetzt auf die AfD bewerten? Also es gab ja den ganzen Streit um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der im Wahlkampf helfen wollte, sich dann zurückgezogen hat. Kretschmer hat gesagt, Maaßen hat genug Schaden angerichtet. Hat dieser Kurs dann am Ende doch funktioniert?
Jein, würde man sagen. Natürlich hat Kretschmer sein Ziel erreicht. Er hat verhindert, dass, auch das haben wir gehört, im Gegensatz zur Bundestagswahl, im Gegensatz zur Europawahl, die AfD die stärkste Kraft in Sachsen geworden ist. Aber zugleich kann man auch nicht sagen, dass sie wirklich klein gehalten wurde. Also jetzt zu sagen, die Strategie, die hier gefahren wurde, das ist eine, die erfolgreich dazu beiträgt, die AfD zusammenzustutzen, das kann man auch nicht sagen. Insofern bleibt es schwierig, mit der AfD umzugehen. Ich denke, das ist eines der ganz starken Signale des heutigen Tages. Sie hat im Osten eine Größenordnung erreicht, dass eigentlich nur mühsam um sie herum regiert werden kann. Und damit tun sich die anderen Parteien tatsächlich noch sehr, sehr schwer.
Die AfD hat ja beides mal eigentlich keine Machtoption. Welche Rolle wird sie denn dann einnehmen?
Naja, sie ist in beiden Landtagen jetzt die stärkste Oppositionspartei. Ich denke, davon kann man ausgehen. Und damit kommt ihr einfach eine natürliche Oppositions- und auch Sprachsprechrolle zu. Und die passt auch durchaus zu der Philosophie, die sie natürlich als populistische Partei verfolgt. Ganz integraler Bestandteil populistischer Strategie ist es ja immer zu sagen, naja, die anderen Parteien, die etablierten Parteien, die da oben, die haben den Kontakt verloren zum Volk, zu den einfachen Leuten. Und wir sind jetzt das Sprachrohr genau dieser Leute. Und da ist es in gewisser Weise sogar ein dankbarer Job oder eine dankbare Position, auf Platz 2 zu landen, da gar nicht erst in die Notwendigkeit zu kommen, irgendwelche Ämter, Landtagspräsident oder Ähnliches zu übernehmen, sondern wirklich auf Regierung zu antworten, auch auf größere Regierungen, unbeliebtere Koalitionen zu antworten, die jetzt tatsächlich mühsam geschmiedet werden müssen. Also das ist für die AfD nicht nur, weil sie jetzt natürlich viel mehr Ressourcen hat, als was die Zahl der Abgeordneten, was die Zahl der Mitarbeiter betrifft, sondern auch diese Rolle als Oppositionsführerin, das spielt ihr durchaus ein Stück weit in die Hände.
Die AfD hat stark zugelegt, die Linke unterdessen verzeichnet große Verluste. Hat die Linke den Osten an die AfD verloren?
Ja, auch das ist ein interessantes Muster, weil gerade der Vergleich der beiden Länder Brandenburg-Sachsen zeigt, es liegt eben nicht nur an der Regierungsbeteiligung, sonst hätten wir ganz unterschiedliche Ergebnisse in Brandenburg und Sachsen finden müssen, sondern es fällt der Linken tatsächlich generell schwer, sich zu behaupten. Und gerade auf der Zielgeraden, wenn man sich mal so die letzten Umfragen anschaut und dann das heutige Wahlergebnis, dann deutet sich doch an, dass gerade der Linken auf der Zielgeraden noch mal ein Stück weit die Puste ausgegangen ist. und das aber zugleich der AfD genutzt hat, denn die ist zumindest in Sachsen ja doch nochmal 2-3 Punkte besser am Ende dagestanden, als es letzte Umfragen signalisiert haben. Also da machen sich tatsächlich Linke und AfD ein Stück weit die sogenannten Protestwähler, die Unzufriedenen, die sich vielleicht dann nicht genug ernst genommen, wertgeschätzt fühlen, streitig. Und da hat die AfD im Moment ganz klare Vorteile, was die Ansprache, aber letztlich dann natürlich auch den Erfolg in dieser Strategie betrifft.
Lassen Sie uns auf die Grünen schauen. Die haben in beiden Bundesländern gar nicht so stark gewonnen, wie erwartet worden war. Sind die Grünen im Osten prinzipiell schwächer? Ist es eine Westpartei letztlich?
Ja, das kann man, glaube ich, über viele Parteien sagen. Einfach, wenn Sie sich auch mal Mitgliederzahlen angucken, dann haben in der SPD, bei der CDU, aber natürlich auch bei den Grünen die westdeutschen Landesverbände ganz klar die Oberhand. Ja, man kann sagen, sie sind da eigentlich dominant. Die Grünen am heutigen Tag sind ein gutes Beispiel dafür, wie kreativ man eben doch bei der Interpretation solcher Wahlergebnisse sein kann. Denn natürlich kann man sagen, das sind deutliche Zugewinne. Das ist für eine Partei wie die Grünen.
Hallo Herr Faas, können Sie mich noch hören? Oh, wir haben Herrn Faas verloren. Wir wählen ihn wieder an und spielen ganz kurz Musik.
Das Gefühl, dass die Freude so ein Stück weit gequält war, weil einfach die Erwartungen nach der Europawahl viel, viel höher waren und man deswegen im Vergleich zu diesen hohen Erwartungen doch nicht ganz zufrieden ist heute, weil man sich vielleicht noch höhere Ziele gesteckt hatte.
Lassen Sie uns noch kurz auf die Koalitionsoptionen schauen. Werden die Grünen der Königsmacher?
Ja, das wäre sozusagen die sehr positive Lesart. Man könnte natürlich auch sagen, die Grünen sind in beiden Fällen diejenige Partei, die den jetzt schon Regierenden sozusagen verhelfen, an der Macht zu bleiben. Und das ist so wenig das wäre eine skeptischere, pessimistischere Sichtweise, weil es auch so eine populistische Rhetorik, dass die alten Parteien, die etablierten Parteien, das sind ja die Begrifflichkeiten, die wir dann immer hören, dass die eben alles tun und sich gegebenenfalls eben auch zu noch größeren Bündnissen zusammenschließen, um an der Macht zu bleiben. Aber es deutet viel darauf hin, dass die Grünen in Sachsen CDU und SPD an die Seite treten und in Brandenburg dann eben auch SPD und den Linken. Und dann wären sie letztlich diejenigen, die den Ministerpräsidenten und den regierenden Koalitionen zur Macht verhelfen und damit sicherlich ein Stück weit die Königsmacher wären.
In Sachsen könnte das relativ schwierig werden, vor allem weil der Ministerpräsident Kretschmer ja auch im Wahlkampf immer gegen die Grünen geschossen hat, die angegriffen hatte als Verbotspartei und das bei der konservativen CDU-Basis sehr gut ankam. Wie will man denn da jetzt zusammenkommen?
Ja, das war in der Tat sehr, sehr bemerkenswert. Da war die Kommunikation doch sehr, sehr vergiftet. Robert Habeck hat ja dann auch für die Grünen stellvertretend zurückgeschossen. Und das war ein Stück weit überraschend insofern, oder sagen wir so, es war sehr stark einer Vorwahl, einer Wahlkampflogik geschuldet, um die eigenen Reihen zu schließen, um auch zu mobilisieren. Aber das kann den Parteien natürlich gerade jetzt in diesen schwierigen Mehrheitsverhältnissen auf die Füße fallen, weil man damit natürlich auch Erwartungen aufgebaut hat, dass man hart verhandeln wird, dass man sich da wird teuer verkaufen werden, die jetzt schwer sozusagen zu erfüllen sind. Und insofern merkt man daran sehr schön Vorwahlkommunikation, Nachwahlhandeln. Das sollte idealerweise zusammenpassen, aber manchmal ist es eben doch nicht ganz so.
Vielen Dank, Thorsten Faas. Wir sprechen gleich noch über die bundespolitische Bedeutung. Jetzt aber erstmal zu Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Seit Monaten hat man ja in Berlin sehr gespannt, angespannt auch auf Sachsen und auf Brandenburg geschaut. Das wurde als Mitabstimmung über die GroKo in Berlin gesehen. Kann man am heutigen Abend sagen, in Berlin hat man aufgeatmet?
Ja, zumindest zeitweise, glaube ich, ist da eine gewisse Erleichterung. Es gab heute viel Lob für die Ministerpräsidenten, für Michael Kretschmer, für Woidke in Brandenburg. Und die Äußerungen, ich würde mal sagen, sie klangen fast unterstützend nach dem Motto, ihr habt die Arbeit gemacht, ihr seid an die Basis gegangen, habt es in den letzten Wochen mit einem erfolgreichen Endspurt noch einmal geschafft. Und demzufolge sehen wir uns in der Pflicht, in Zukunft unseren Teil dazu zu tun. Hier Ralf Brinkhaus, Fraktionschef der Union.
Wir müssen im Herbst jetzt liefern. Das heißt, als Bundespolitik, übrigens beide Partner der Großen Koalition, zeigen, dass wir das Thema Klima, dass wir das Thema Wirtschaft, was immer wichtiger wird, das Thema äußere Sicherheit und innere Sicherheit auch tatsächlich anpacken. und das ein bisschen besser kommunizieren als in der Vergangenheit. Wir haben ja durchaus geliefert, aber wir haben da nicht gut genug drüber gesprochen.
Und hier noch eine Stimme aus der SPD, Lars Klingbeil, der Generalsekretär. Er wurde gefragt, welche Rolle denn das Bild der Bundespartei gespielt hat mit Blick auf das Ergebnis.
Da können wir uns überhaupt nicht von freimachen. Die SPD auf Bundesebene ist in schwierigen Zeiten. Wir sind gerade in einer großen Umbruchphase. Allerdings will ich darauf hinweisen, Dietmar Woidke ist jemand, der explizit sich auch gerade in den letzten Wochen dafür ausgesprochen hat, dass wir in Berlin in der Koalition weitermachen. Also die Bundespartei trägt ihren Anteil. Wir haben aber jetzt gesehen vor Ort, dass ein Schlussspurt wirklich möglich ist.
Also hier der Versuch, doch möglicherweise das Ergebnis noch in ein Pro-GroKo-Votum umzudeuten, zu interpretieren. Man wird sehen, denn die SPD befindet sich ja einerseits in der Großen Koalition, aber wir wissen ja auch in einer parteiinternen Umwälzung, dass jetzt in die Phase der Regionalkonferenzen geht.
Die AfD ist nicht die stärkste, aber die zweitstärkste Kraft geworden. Sie ist Gewinnerin des Abends und vor allen Dingen haben Leute des rechten Flügels da gewonnen. Was bedeutet das denn jetzt bundespolitisch?
Also ich glaube, die AfD kann glaubhaft natürlich sich als Wahlsieger präsentieren. Es fehlt ihr der Partner für die politische Gestaltung. In Sachsen, wir haben das eben schon gehört, gab es ja und gibt es Hinweise darauf, dass es inzwischen nicht mehr nur Protestwähler sind, die sich für die Partei entscheiden. Es bleiben die Nachteile auf bundespolitischer Sicht, das heißt programmatische Lücken. Immer wieder wird zum Beispiel das Rentenkonzept, das es nicht gibt, angemahnt. Es gibt deutliche Hinweise auf innerparteiliche Machtkämpfe, die durch die Erfolge im Osten nicht einfach so verdeckt werden können, insbesondere in wichtigen westdeutschen Landesverbänden. Alexander Gauland hat eben bei Anne Will mit Blick auf das Ergebnis in Brandenburg mit neuem Selbstbewusstsein gesagt, wir sind jetzt die bürgerliche Oppositionspartei in diesem Bundesland. Diesen Anspruch kann die CDU mit ihrem Ergebnis von 15,6% nicht mehr erheben. Und insofern war es der Ton und das Verhältnis zur AfD, das von prominenten Politikern auf Bundesebene beklagt wurde, hier Fraktionschefin Alice Weidel.
Die Regierungsparteien aus der GroKo wurden abgestraft und ich glaube, das ist auch der gesamte Stil, wie hier permanent auch mit der AfD, mit unserer Partei umgegangen wird. Erst totgeschwiegen, dann diffamiert. Also das sind auch immer so diese ganzen bürgerlichen Ausgrenzungsstrategien, die auch mittlerweile nicht mehr tragen.
Alice Weidel von der AfD.
Die Grünen haben leicht dazu gewonnen, aber eben nicht so stark wie erwartet. Ist der Höhenflug der Grünen im Bund dann erstmal etwas abgeschwächt?
Ich glaube das eigentlich nicht. Robert Habeck war auch eben Gast bei Anne Will. Natürlich, ja, diese Umfragen waren zeitweise so, dass stärkere Zuwachse erhofft werden konnten. Andererseits, der Osten ist nun mal, wie auch für die Liberalen, seit vielen Jahren schwieriges Pflaster gewesen. Mit Stolz sprechen sie jetzt nach den Zugewinnen und den ersten Direktmandaten für die Grünen im Osten überhaupt von den Grünen als gesamtdeutscher Partei. Und was die Gespräche, das haben Sie ja eben schon besprochen, insbesondere in Sachsen mit der Union angeht, die von der Atmosphäre her vorbelastet sind, können wir uns ein bisschen die neue Tonlage anhören. Hier Robert Habeck.
Also wenn man sich eine Koalition backen könnte, würde sicherlich nicht die CDU auf die Idee kommen, mit den Grünen zu reden und die Grünen auch nicht mit der CDU. Aber so ist die Welt nun mal nicht mehr, eigentlich nirgendwo mehr. Das heißt, alle müssen sich ihrer Verantwortung klar sein. Vor allem muss sich die CDU ihrer Verantwortung klar sein, nicht nach rechts auszuscheren. Es wird aber kompliziert.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich höre da Spielräume.
Lassen Sie uns noch auf zwei Verlierer schauen, FDP und Linke. Wie haben denn die Vertreter der Bundesparteien diese Niederlage heute Abend erklärt?
Ja, einigermaßen ratlos mit Blick auf die Linkspartei. Katja Kipping sagte, wir brauchen eine Funktion. Das klang schon relativ verzweifelt.
Ein bisschen habe ich im Wahlkampf schon eine Befürchtung gehabt, weil ich habe ganz oft erlebt, dass Menschen zu mir gesagt haben, inhaltlich bin ich voll bei euch, aber bei dieser Wahl muss ich taktisch wählen und deswegen wäre ich eher CDU oder Grüne wählen, um halt dann gegen den Pol zu setzen. Und das zeigt für uns eine Aufgabe ganz klar, wir brauchen eine klare Funktion.
Und noch ein Satz zur FDP. Ja, sie kann auf Zuwächse verweisen, allerdings starten von einem extrem niedrigen Niveau und die Zuwächse reichen nicht aus, um die 5%-Hürde zu nehmen. Ein längerer Anlauf ist notwendig, so Christian Lindner.
Wir sind nicht bis in die Parlamente gekommen. Der Anlauf zurück in die Parlamente in Potsdam und Dresden ist ganz offensichtlich länger.
Soweit die bundespolitischen Reaktionen, Frau Rohde.
Vielen Dank, Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. Ich schaue jetzt weiter mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas vom Otto-Suhr-Institut an der FU Berlin, was das bundespolitisch bedeutet. Herr Faas, können wir eigentlich nach dieser Wahl sagen, die Zeiten von dominierenden großen Parteien sind vorbei und man muss sich mit prekären Mehrheitsgefügen abfinden?
Das kann man sagen, wobei wir zugleich erkennen, dass die Ergebnisse von Land zu Land auch deutlich stärker variieren. Wir haben es heute bei den GroKo-Reaktionen erlebt. Die CDU hat auf Sachsen geschaut, die SPD hat auf Brandenburg geschaut, weil sie dort eben noch relativ gut abgeschnitten hat oder relativ wenig verloren hat, während das Ergebnis in dem jeweils anderen Bundesland eigentlich desaströse Züge angenommen hat. 15% für die CDU in Brandenburg, Platz 3 hinter der AfD, das trifft die CDU ins Mark. Diese noch nicht mal mehr 8% für die SPD in Sachsen, auch das ist ein desaströses Ergebnis. Also mir scheint die Botschaft auch zu sein, dass auch Union und SPD durchaus noch gewinnen können, wenn die Voraussetzungen stimmen. Eine Voraussetzung ist eben, ähnlich das, was Katja Kipping sagte, Funktion. Wenn ich das Amt des Ministerpräsidenten habe, dann kann ich von dort aus ganz anders agieren. Habe ich es nicht, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig in diesen Tagen.
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat heute Abend gesagt, die Bundesregierung müsse jetzt liefern. Was meinen Sie, was muss die Bundesregierung denn liefern nach dieser Wahl?
Ja, das ist ja so eine oft bemühte Formel, dass jetzt die Inhalte in den Vordergrund rücken müssen oder dass man eben liefern müsse. Ich glaube, viele Menschen, gerade eben diejenigen, die dann ihr Kreuzchen auch dieses Mal an diesem Wahlsonntag bei der AfD gemacht haben, sprechen gerade der GroKo einfach ein Stück weit die Glaubwürdigkeit ab. Sie vertrauen ihr nicht. Und insofern ist es ein ganz mühsamer Prozess, den Armin Laschet da beschreibt. Denn da reicht natürlich, um es mal ein Beispiel festzumachen, so ein Fall wie die Causa Maaßen, die zerstört so viel Vertrauen, dass man durch kleinste Politikentscheidungen vorher vielleicht aufgebaut hat, dass das wirklich sehr fragil ist. Und die GroKo insgesamt verdient ja ihren Namen, ehrlich gesagt, kaum mehr, wenn man jetzt an Sachsen beispielsweise denkt. Aber das ist so eine schwierige, fragile Konstruktion, wo sich beide Partner natürlich auch nicht unbedingt größtes Vertrauen entgegenbringen, dass es tatsächlich auf Dauer kein Modell sein kann. Und entsprechend kritisch ist die öffentliche Meinung zur GroKo. Aber wenn man auf die SPD mindestens schaut, ein Stück weit vielleicht auch in die Union, ist diese kritische Stimmung zur GroKo, denke ich, auch in den Parteien längst angekommen.
Ich würde gern über die AfD und die CDU sprechen. Führt die Stärke der AfD im Osten dazu, dass die CDU sich möglicherweise Bündnissen mit den Rechtspopulisten gegenüber öffnen müsste? Also es gibt ja aus der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt einige Äußerungen, die zumindest Spekulationen angefeuert haben.
Ja, generell haben wir ja im Vorfeld dieser Landtagswahlen durchaus interessante Äußerungen gehört. Senftleben in Brandenburg hat sich offen für ein Bündnis mit der Linken gezeigt. Auch das zeigt ja, dass die klassischen Koalitionsmuster einfach bei diesen Parteianteilen, die wir sehen, nicht mehr funktionieren. Und wenn wir jetzt in Sachsen darüber sprechen, wie schwierig ein Bündnis zwischen SPD, CDU und Grünen am Ende sein kann oder wie mühsam es sein kann, das überhaupt zu schmieden, dann kann man natürlich auch erwarten, dass manche Leute sagen, hey, warum versuchen wir nicht das vermeintlich einfachere bürgerliche Bündnis? Warum spekulieren wir nicht mal oder diskutieren nicht mal über Tolerierungsmodelle? Es ist eine Debatte, die wir bei den Grünen in den 80ern, bei der PDS-Linkspartei in den 90ern so ja auch schon hatten. Das heißt nicht, dass es die gleiche Art von Partei ist, aber von der Struktur her ist hier ein neuer Akteur, der die anderen Parteien erstmal massiv unter Druck setzt. Und es könnte irgendwann Ausmaße annehmen, dass es schlicht nicht mehr funktioniert, diese Partei auf Dauer aus Regierungsbildungsprozessen auszuschließen. Stand heute scheint mir die Hürde aber so groß zu sein, dass das auf absehbare Zeit, die nächsten ein, zwei Legislaturperioden, eigentlich noch nicht für mich heute realistisch erscheint.
Glauben Sie denn, dass die AfD von diesem Narrativ profitieren kann, wir gegen alle anderen? Also alle anderen versuchen, Bündnisse gegen uns zu schmieden und wir sind die eigentlichen Gewinner?
Durchaus. Das ist ja auch ein Signal, dass der heutige Wahltag sendet. Da müssen ja Koalitionen gefunden werden, auf die die Parteien eigentlich nicht wirklich Lust haben, in die sie gezwungen werden. diese Bündnisse erschaffen aber zugleich Möglichkeiten, eben diesen Antiparteien-Duktus, die wollen eh nur an der Macht bleiben, die wollen eh nur sich selbst versorgen, die genau das natürlich befeuern. Und insofern kann die AfD solche Regierungsbildungen relativ entspannt sehen und mehr als das auch strategisch für sich nutzen. Das ist typische populistische Rhetorik. Die einfachen Leute und die Elite da oben, die nur an sich selber denkt, und die Elite, naja, das sind dann sozusagen die Altparteien, die etablierten Parteien. Das sind ja die Formeln, die wir dann immer hören.
Muss man eigentlich jetzt damit rechnen, dass die AfD sich im Bund radikalisiert? Also, weil es wird ja vorhergesagt, dass es einen Machtkampf gibt zwischen dem gemäßigten Flügel der AfD und dem rechten Flügel. Was ist da Ihre Haltung?
Ja, Meuthen sprach ja heute von einer Zeitenwende und die könnte natürlich auch in der AfD selber bevorstehen. Ich meine, man darf nicht vergessen, vor 5 Jahren war Frauke Petri die starke Frau der AfD in Sachsen. Die ist heute nicht mehr Mitglied in der AfD, die ist mit ihrer Partei sozusagen gar nicht auf dem Boden oder mit den Füßen auf den Boden gekommen. Und wenn Sie sich die Geschichte der, ich meine, die Partei ist nicht mal 10 Jahre alt, wenn Sie sich anschauen, was in dieser kurzen Zeit passiert ist, was mit Bernd Lucke und einer Euroskepsis anfing, dann über Frauke Petri und wie viel wir jetzt über den Flügel und die Positionierung, die doch sehr, sehr weit ins Rechtsradikale, Rechtsextrem gehen, wie viel wir darüber reden, dann kann man diesen Drift der AfD vor allem auf Seiten der Partei, ihrer Programmatik, ihres Personals, nicht unbedingt auf der Ebene aller Wählerinnen und Wähler, aber zumindest auf der Ebene der Partei deutlich erkennen. Und es ist schwer zu sehen, warum sich das jetzt plötzlich umdrehen sollte. Also das Momentum, befeuert und bestärkt nochmal durch den heutigen Tag, liegt derzeit in innerer AfD-Logik ganz klar beim sogenannten Flügel.
Noch kurz zum Schluss, in 2 Monaten wird ja in Thüringen gewählt und dort kandidiert Bernd Höcke für die AfD, der den rechten Flügel eben repräsentiert. Was sollten die anderen Parteien denn jetzt aus den beiden Wahlen lernen für Thüringen?
Ich habe leider den ersten Teil der Frage nicht verstanden, es tut mir leid.
Es geht um die Wahl in Thüringen in 2 Monaten und dass Bernd Höcke eben kandidiert. Und die Frage, was die anderen Parteien jetzt aus diesen Wahlen gerade lernen sollen für den Umgang mit der AfD in Thüringen.
Ja, Thüringen ist insofern nochmal spannend. Wir haben ja viel über die Linke geredet und dass gerade zwischen Linken und AfD da vielleicht so ein Kampf um die Protestwähler jetzt auch im Vorfeld geherrscht hat. Das funktioniert in Thüringen natürlich überhaupt nicht, weil Bodo Ramelow dort der Ministerpräsident ist. Insofern ist es wirklich spannend zu sehen, was das nochmal für eine Dynamik entfaltet. Aber klar ist auch, mit Höcke haben sie jemanden, der rhetorisch und auch was sozusagen die Aggressivität in der Rhetorik betrifft, das Ganze nochmal auf die Spitze treiben wird. Insofern kann man eigentlich nur appellieren, die Wahlbeteiligung ist gestiegen. Das hat dieses Mal vor allem der AfD genutzt in beiden Ländern. Aber bei Landtagswahlen ist der Schlüssel zum Erfolg tatsächlich Mobilisierung, Mobilisierung, Mobilisierung. Das hat bei Woidke ein Stück weit funktioniert, bei Kretschmer. Und insofern wird das auch das sein, was alle Parteien in Thüringen versuchen werden, ihre Leute zu erreichen, zu mobilisieren und damit auch den weiteren Aufstieg der AfD vielleicht ein Stück weit zu begrenzen.
So die Einschätzung von Thorsten Faas von der FU Berlin. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
Sehr gerne.
In Sachsen liegt die CDU also vorne, wie seit 30 Jahren. In Brandenburg ist es knapper ausgegangen. Aber auch hier haben die Sozialdemokraten geschafft, in der Hochburg noch als Erste durchs Ziel zu laufen. 2 Volksparteien, 2 Wahlen, 2 Siege im Stammland. Also ist eigentlich alles gut. Unsere Chefredakteurin Birgit Wenzin kommentiert.
Nochmal davongekommen sind sie, die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen. Das könnte meinen, wer schnell auf das Ergebnis schaut. Indes, nichts ist wie immer, alles ist anders und äußerst komplexe und schwierige Koalitionsverhandlungen stehen bevor. Und beide faktische Wahlsieger sind eigentlich Verlierer und haben gewaltig blaue Augen. In beiden demokratischen Königstümern über 3 Jahrzehnte hinweg hat es mit Ach und Krach auf den letzten Metern gereicht. Der sächsische CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer wusste zu kämpfen in seinem Bundesland, in dem die CDU zu kämpfen über 3 Jahrzehnte hinweg verlernt hatte. In Brandenburg wird die SPD mit Dietmar Woidke wiederum die neue, ganz anders konfigurierte Regierung bilden. Die Polarisierung auf den letzten Metern gegen die AfD macht es möglich. Und in beiden Bundesländern sind die demokratischen Kräfteverhältnisse jetzt so, wie sie sind, weil die AfD so stark abgeschnitten hat. Die Deutung dieses Phänomens beginnt erst. Ein Versuch könnte lauten: Die AfD sorgt für Aufmerksamkeit. Die Bürgerinnen und Bürger, die ihr Kreuz bei dieser Partei machen, kümmert wenig, dass beide Landesverbände keine nachvollziehbare Grenze zum Rechtsextremismus ziehen. Die AfD kapert die Revolutionsgeschichte, um die Verunsicherung der Menschen aufzufangen. Die AfD konstruiert Legenden, indem sie eine zweite Revolution als notwendig suggeriert. Die AfD diskreditiert damit alle Demokraten im Land. Sei es drum, das scheint ihren Wählerinnen und Wählern nicht wichtig zu sein. Die AfD sammelt Misstrauen ein, agiert als Kümmerer und Lautsprecher. Das, so scheint es, genügt. Und die AfD wird genau an diesem Punkt weitermachen. Sie hat damit schon begonnen. Seht her, gegen uns müssen alle Parteien zusammenhalten. Das ist der Stoff der neuen Legende. Und die Wirklichkeit lautet: Die AfD ist in Brandenburg und Sachsen eine nochmals gewachsene Regionalpartei. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesen Ländern hat aber mit ihr nichts zu tun. Die Botschaft für Berlin, die Partner der regierenden Koalition, ist klar. Zeit für Zeitenwende, Punktum. Denn die Zeiten dominierender Parteien sind vorbei. Die strukturelle Mehrheitsfähigkeit ist dahin, die Marktmacht der Parteien bröckelt. Für den Moment atmen die Anteilseigner der Bundesregierung durch. Auf die lange Strecke betrachtet gehen sie ab sofort in Klausur. Denn diese Herausforderung, die sich jetzt abzeichnet, war so noch nie da. CDU und SPD sind auf der Suche nach einer sehr nahen Zukunft. Und die heißt: Wie bleiben wir mittlere Parteien, wenn wir denn keine Volksparteien mehr sind? CDU, CSU und SPD sind auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was heißt 20% und mehr für die AfD in den Parlamenten und in der Zivilgesellschaft in Deutschland. Und Union und SPD müssen in sehr viel prekäreren Mehrheitsgefügen als bisher verhandeln, wirkliche Gerechtigkeitsdebatten auch in sozialen Netzwerken führen und schlicht sich selbst in Frage stellen. So betrachtet, Neuland in Sicht. Für die SPD derzeit auf dem Weg zu einer neuen Spitze sowieso, für die CDU ganz neu allemal. Viele der Konflikte um Personal und Inhalte und Führung und Bürgernähe, Konflikte, die von der SPD längst erfahren wurden, stehen der CDU erst noch bevor. Nichts ist wie immer, diese Aussicht immerhin ist gewiss.
Das war ein Kommentar von unserer Chefredakteurin Birgit Wenzin. Und um 23.45 Uhr schauen wir, was heute noch wichtig war. 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen haben die Staatsoberhäupter beider Staaten deutliche Zeichen gesetzt. Nie wieder soll ein Krieg die Welt an den Abgrund führen. Welche Botschaft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei den Gedenkfeiern zum Beginn des Zweiten Weltkriegs heute noch im Gepäck hatte, hat Florian Kellermann beobachtet.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm schon am frühen Morgen an einer Gedenkveranstaltung in Wielun teil. Die polnische Stadt in der Nähe von Lodz war die erste, die einem schweren Luftangriff ausgesetzt war. Die deutsche Luftwaffe zerstörte dort vor genau 80 Jahren große Teile der Stadt, unter anderem ein Krankenhaus. Viele Zivilisten starben. Steinmeier betonte das Leid der polnischen Zivilbevölkerung.
Wielun muss in unseren Köpfen und muss in unseren Herzen sein. Hier in Wielun ist die deutsch-polnische Nachbarschaft mit einem so radikalen Vernichtungswillen, mit einer solchen Gewalt zerstört worden, dass die Erinnerung daran heute schmerzvoll ist.
Den zentralen Satz, die Bitte um Vergebung, sprach der Bundespräsident auch auf Polnisch aus. Dafür erhielt er Beifall. Auch bei den zentralen Feierlichkeiten in Warschau sprach Steinmeier. Hier betonte er die gesamteuropäische Verantwortung, die sich aus den deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg ergebe.
Das vereinte Europa setzt auf die Kraft von Humanismus und Aufklärung, von Freiheit und Recht, auf den Reichtum seiner Sprachen und Kulturen. Und ich weiß wohl, mein Land trägt für dieses Europa eine besondere Verantwortung. Wir müssen mehr beitragen für die Sicherheit Europas. Wir müssen mehr einbringen für den Wohlstand Europas. Und auch das, wir müssen mehr zuhören für den Zusammenhalt Europas.
Allerdings gab es auch einige kritische Bemerkungen zur aktuellen Politik. Steinmeier bedankte sich an US-Vizepräsident Mike Pence gewandt für das Engagement der USA während des Zweiten Weltkriegs und danach. Dieses Amerika wollte echte Partnerschaft und Freundschaft, so Steinmeier wörtlich. Anders als das heutige Amerika, konnte der Zuhörer ergänzen. Der polnische Präsident Andrzej Duda erinnerte indes daran, dass Polens westliche Bündnispartner 1939 nach dem deutschen Überfall nicht militärisch eingriffen. Die Forderung der polnischen Regierung, Deutschland sei noch Kriegsreparationen schuldig, sprach indes der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki aus, bei einer Veranstaltung auf der Westerplatte bei Danzig. Jene schwarze Nacht, die vor 80 Jahren über Polen gekommen ist, bedeutete auch den Tod für die polnischen Hoffnungen, die polnische Zukunft. Sie bedeutete das Ende für die polnische Wissenschaft, die Universitäten, die polnischen Fabriken. Die materiellen Verluste waren gigantisch. Über sie müssen wir sprechen. Für sie müssen wir Wiedergutmachung verlangen. Der US-Vizepräsident Mike Pence wird bis morgen in Warschau bleiben. Mit seinem Amtskollegen Duda wird er unter anderem über die Verlegung weiterer US-Truppen nach Polen sprechen.
Florian Kellermann berichtete über das Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Vor 13 Jahren hatten Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz zuletzt Krieg gegeneinander geführt. Nun gibt es Sorge vor einem neuen Waffengang. Die islamradikale Hisbollah hat das israelische Militär beschossen. Beide haben über die Grenze hinweg heftig Feuergefechte sich geliefert. Carsten Kühntop.
Wegen des schweren Schusswechsels zwischen der Hisbollah und Israel bemüht sich der libanesische Ministerpräsident Hariri um Entspannung. Laut seinem Büro hat Hariri Kontakt mit Washington und Paris aufgenommen. Zuvor teilte die Hisbollah mit, sie habe einen israelischen Militärstützpunkt und Militärfahrzeuge mit Panzerabwehrraketen angegriffen. Die Insassen eines dieser Fahrzeuge seien getötet oder verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte, Treffer erhalten zu haben, machte aber zunächst keine Angaben zu möglichen Verlusten. Die Armee antwortete mit dem Beschuss von Dörfern im Südlibanon mit Artillerie. Berichte über Tote oder Verletzte dort gab es zunächst nicht. Die Spannungen in der Region hatten sich am vergangenen Sonntag deutlich erhöht, als in einem Wohnviertel in Beirut zwei bewaffnete Drohnen niedergingen. Eine von ihnen explodierte und beschädigte das Medienbüro der Hisbollah. Der Chef der Hisbollah machte Israel dafür verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Der libanesische Präsident Aoun sprach von einer israelischen Aggression, die einer Kriegserklärung gleichkomme.
Carsten Kühntop berichtete. Einen Tag nach den schweren Ausschreitungen in Hongkong haben tausende regierungskritische Demonstranten das Gelände des internationalen Flughafens belagert. Markus Pfalzgraf.
Der Tag danach begann in der Hongkonger Innenstadt zunächst ruhig. Aber dann versammelten sich wieder einige hundert junge Menschen am Flughafen und bauten dort Barrikaden aus Gepäckwagen und Absperrgittern. Es kam zu Jagdszenen mit der Polizei. Manche Zugverbindungen zum Flughafen wurden ausgesetzt. Aber die ganz große Blockade und Konfrontation blieb erst einmal aus. Viele Menschen in der Stadt sind schockiert über Szenen aus der Nacht, die schnell in sozialen Medien verbreitet wurden. Polizisten einer Hongkonger Eliteeinheit stürmen in eine U-Bahn-Station und gehen mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen junge Leute vor. Die tragen teilweise normale Kleidung und es ist schwer auszumachen, wer an den Protesten teilgenommen hat und wer nicht. Mehrere Jugendliche werden verletzt und abgeführt. Die Polizei bestätigte allein hier 40 Festnahmen. Sie verurteilte in weiteren Stellungnahmen die Gewalt der Protestierenden vom Samstag. Sie hatten Brandsätze und Steine geworfen. Allerdings machten auch Bilder die Runde, auf denen offenbar Polizisten zu sehen sind, erkennbar an ihren Waffen, die sich wie Protestler schwarz angezogen und Molotow-Cocktails geworfen haben sollen.
Das waren Informationen von Markus Pfalzgraf aus Hongkong. Damit kommen wir jetzt zur Presseschau mit Felix Wessel.
Und die Kommentatoren befassen sich vor allem mit den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Viele Blätter schauen auf die starken Zuwächse der AfD. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt etwa von einem Erfolg der Dagegenpartei. In den Stuttgarter Nachrichten lesen wir, die AfD ist in Sachsen und Brandenburg nicht die stärkste politische Kraft geworden. Die Wahlergebnisse weisen ihnen aber in beiden Ländern mit großem Abstand den zweiten Platz zu. Grund zum Aufatmen besteht nicht. Die Luft weggeblieben sei einigen in den anderen Parteizentralen aufgrund der guten Ergebnisse der AfD, lesen wir im Handelsblatt. In den letzten Tagen vor der Wahl wurden alle Kräfte mobilisiert, um die Rechtspopulisten klein zu halten. Ein anderes Wahlkampfthema gab es nicht mehr. Offensichtlich hat kein Rezept funktioniert. Der Tagesspiegel aus Berlin sieht es dagegen so. Michael Kretschmer hat geschafft, wovon CDU-Parteifreunde in anderen Ländern träumen. Er hat die AfD auf Abstand gehalten. Er hat für seine Partei und für den Staat Vertrauen zurückgewonnen. Er hat gezeigt, wozu ein überzeugter Demokrat in der Lage ist. Am Ende haben fast 3/4 der sächsischen Wähler am Sonntag ihre Stimme Parteien gegeben, die mit einer zwischen Radikalismus und Extremismus changierenden AfD nichts zu tun haben wollen. Darauf weist die Frankfurter Allgemeine Zeitung hin. Es ist gekommen, wie befürchtet, meint dagegen die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel. 1/4 der Sachsen und Brandenburger steht hinter der AfD, trotz der Kalbitzes, Höckes, Gaulands, die dieser Partei ihr Gesicht geben. Oder wegen ihnen. Mit Blick auf Brandenburgs Spitzenkandidat Kalbitz schreibt die Zeitung Die Welt. Ein wenig kaschierter Rechtsradikaler habe bei der Wahl für die AfD triumphiert. Seine Biografie ist eine unansehnliche Verklumpung nationalistischer Irrwege und antidemokratischer Flirts. Mehr als jeder 5. Wahlberechtigte hat ihn gewählt. Nicht jeder dieser Wähler ist ein Rechtsradikaler, aber jeder, der die AfD wählt, weiß, wer ihr Spitzenkandidat ist. So ziemlich gar nichts wird bleiben wie bisher, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Das beginnt schon bei der Erkenntnis, dass in Dresden wie in Potsdam Koalitionen anstehen, die es in beiden Ländern so noch nie gegeben hat. Das träfe für ein mögliches schwarz-grün-rotes Kenia-Bündnis in Sachsen zu, aber auch für eine rot-rot-grüne Regierung in Brandenburg wäre das alte SPD-Land ein Kulturbruch. Solche Dreierbündnisse zwingen die Beteiligten laut Märkischer Allgemeiner aus Potsdam zu mehr Pragmatismus und Kompromissbereitschaft. Ein Ausgleich der Interessen wird schwieriger werden, aber es ist, weiß Gott, nicht das Ende der Demokratie, wie einige schon befürchteten.
Vielen Dank für diese Presseschau, Felix Wessel aus unserer Nachrichtenredaktion. Und damit klingt diese Ausgabe von Das war der Tag an diesem Wahlsonntag aus. Ich bin Stefanie Rode, sage Danke fürs Zuhören. Und zum Ausklang hören wir noch einige Eindrücke vom Wahlabend mit den wichtigsten Stimmen aus Brandenburg und aus Sachsen.
Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben. Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD.
Wir haben hart gearbeitet in den vergangenen 20 Monaten dafür und wir haben viel erreicht. Und ich bin dankbar für diesen Vertrauenszuwachs.
Na, wenn man es einordnet in den größeren Rahmen, ist es ein fantastisches Ergebnis. Das stärkste Ergebnis in beiden Bundesländern, das wir je hatten. Und wir sind ungefähr an dem Europawahlergebnis dran. Das galt ja als fulminant.
Na, solche Ergebnisse schmerzen echt. Ja. Ich glaube, die Linken standen immer für einen Protest, der voller Achtung gegenüber den Menschen und gegenüber der Demokratie war.
Es ist ein Stück weit auch eine Zeitenwende. Ich sehe, das hier ist Helldeutschland. Hier haben die Menschen verstanden, welcher Veränderungen es bedarf, in einer größeren Zahl, als das bislang im Westen der Fall ist. Und ich bin sehr, sehr stolz auf die Bürger Sachsens und Brandenburgs, dass sie uns dieses Vertrauen in dieser großen Zahl schenken.
Ich habe mich sehr über das Ergebnis gefreut.
Diese Ergebnisse von heute Abend, diese gemischten Gefühle, sie sind für uns Herausforderungen und Ansporn zugleich.
Holger Zastrow und Hans-Peter Götz waren hochengagierte Spitzenkandidaten. Deshalb bedauern wir sehr, dass am heutigen Abend nach Lage der Dinge die Freien Demokraten wohl leider nicht in diese beiden Landtage einziehen.
Also erstmal ist das ein großartiger Erfolg. Wir haben das Wahlziel natürlich nicht verpasst.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband.